Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Behringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen.
In dieser Folge spreche ich mit Mireille Ngosso über Gendermedizin und Diversität in der Medizin. Wir sprechen darüber, was es hier braucht, um Ungleichheit zu reduzieren und damit auch mehr Menschen eine angemessene und gute Gesundheitsversorgung zu bieten. Mireille erzählt außerdem über ihre Zeit in der Politik, über die Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten, die sie dort als schwarze Frau hatte. Bevor es aber mit dem Gespräch losgeht, gibt's hier aber noch
eine gute Neuigkeit.
Nicht mehr ganz so neu, aber trotzdem irgendwie spannend, fand ich folgende Neuigkeit. Nämlich, dass Großbritannien einen Schulunterricht gegen Frauenfeindlichkeit und toxische Männlichkeit eingeführt hat. Hier will man vor allem diesen wachsenden Einfluss von der Manosphere, falls ihr diesen Begriff noch nie gehört habt, könnt ihr das ja gerne mal googeln, und eben InfluencerInnen wie Andrew Tate oder so, diesen Einfluss irgendwie abzufangen. Und deswegen gibt es eben jetzt Schulunterricht, um dem entgegenzuwirken. Und das wird vor allem gemacht, indem man auf Emotionen eingeht, aber eben auch sensibilisiert für dieses Thema. Und das finde ich super spannend und könnte vielleicht ein Vorzeigemodell werden. Mal schauen. Wenn ihr dazu mehr lesen wollt, könnt ihr auf den Link in den Shownotes klicken. Einen weiteren Nachlesetipp habe ich für euch auch wieder mitgebracht, und zwar wieder einen Buchtipp. Und zwar möchte ich euch gerne die beiden Bände von Unlearn Patriarchy empfehlen, wo verschiedenste Essays rund um das Thema Feminismus und Patriarchat drin gesammelt sind. Und ich finde ganz, ganz viele davon sehr anregend und manchmal auch, Meinungen oder Ideen, die ich so noch gar nicht in Betracht gezogen habe, kann ich sehr empfehlen. Einen zweiten Buchtipp kriegt ihr dann auch gleich im Gespräch noch mit Mireille.
Hallo Mireille.
Hi.
Schön, dass du da bist oder schön, dass ich da bin mit dir und du dir Zeit genommen hast. Freut mich total.
Sehr, sehr gerne.
Genau. Ich frage immer meine GästInnen am Anfang, dass sie sich vorstellen, so für alle, die sie nicht kennen. Also vielleicht magst du das auch machen.
Mhm. Also mein Name ist Mireille Ngosso. Ich bin Allgemeinmedizinerin und habe mich so spezialisiert oder Expertin für Gendermedizin und diversitätssensible Medizin. War bis vor kurzem auch Landtagsabgeordnete der SPÖ, aber das habe ich jetzt zurückgelegt und mache sehr viel im aktivistischen Bereich, also Black Lives Matter und so generell was mit Rassismus, Diskriminierung und so zu tun hat, da setze ich mich eigentlich sehr viel an.
Voll schön, voll die breite Palette an Tätigkeiten. Und genau, und das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich das super spannend finde, diese Verbindung auch von Themen, die bei dir stattfindet.
Ja.
Du hast jetzt schon angesprochen, du beschäftigst dich mit Gendermedizin. Kannst du da drauf eingehen, was das ist?
Ja, also Gendermedizin beschäftigt sich eigentlich eine sehr junge Medizin. Also gibt es eigentlich erst seit dem 20. Jahrhundert sozusagen eine Bewegung, die eigentlich in Amerika gestartet hat, wo man einfach ganz klar gesehen hat oder man ganz klar sieht, dass eben Medikamente die Nebenwirkungen größtenteils kaum bei Frauen oder weiblich gelesenen Personen erforscht worden sind, ob es aber auch Diagnostik, Krankheitsbilder, dass sich das die Medizin sehr, sehr stark eben auf Mann, der 80 Kilogramm ist, hat, der weiß ist, der heterosexuell ist und der ein Cis-Mann ist. Und auf das, also an dem orientiert sich eigentlich die Medizin. Also die Medizin ist sehr konservativ, vor allem hat die Medizin sehr starke patriarchale Strukturen und Hierarchien. Und die Norm ist nun mal der Mann in der Medizin. Und was nicht dieser Norm entspricht, wird eigentlich kaum gesehen oder wird nicht als Norm angesehen. Und damit beschäftigt sich eigentlich die Gendermedizin. Also sie beschäftigt sich einerseits mit dem biologischen Geschlecht, aber auch mit dem sozialen Geschlecht und natürlich auch mit den Umwelteinflüssen, weil das alles beeinflusst natürlich auch unser Geschlecht. Ja. Und es ist nicht immer alles schwarz oder weiß zu sehen, sondern das sind ganz, ganz viele Grautöne dazwischen. Und damit beschäftigt sich die Gendermedizin.
Mhm. Voll spannend. Also mir war zum Beispiel nicht klar, dass es auch so dieses soziale Geschlecht mit einbezieht. Ich glaube, das ist oft so die, was von außen sieht, dass man nicht erstmal biologisch
ausgeht. Ja, genau. Und es wird auch eigentlich sehr wenig darüber gesprochen. Also es wird eigentlich immer über die Unterschiede zwischen Mann und Frau gesprochen. Mhm. Aber natürlich beschäftigt sich die Gendermedizin nicht nur mit dem biologischen Geschlecht, eben auch mit dem sozialen Geschlecht, also auch nicht-binäre Personen oder Transpersonen oder Menschen mit Migration natürlich auch. Also das sind ja alles Einflüsse, die unser Geschlecht ja beeinflussen.
Mhm. Ja. Und du hast schon angesprochen, es ist sozusagen jetzt im 20. Jahrhundert mehr und mehr dazu gekommen, dass man darüber spricht. Ja. Also meines Wissens, ich habe mal dieses Buch gelesen, Unsichtbare Frauen, ja, wo ja ganz viel auch dieser Gender Data Gap angesprochen wird, dass viele Studien eben nur an Männern durchgeführt werden, wie du es gerade erzählt hast. Was sind denn noch so Dinge, die da wichtig sind, auf die man achtet oder die du vielleicht auch in deiner Praxis als Ärztin beachtest?
Also ich meine, wir haben alle ein sehr, sehr gutes Medizinstudium und ich würde generell sagen, dass wir hier in Österreich ein sehr gutes Gesundheitsstudium, jetzt die unterschiedlichen Gesundheitsberufe, sehr gute Ausbildungen haben, aber wir haben natürlich eine sehr einseitige Ausbildung und das sieht man halt auch ganz stark in der Medizin, habe ich das auch ganz stark gesehen, dass sich eben alles sehr stark fokussiert auf den weißen Mann. Und das siehst du dann halt auch in der Klinik, ja, dass du einfach merkst, dass gewisse Dinge wurden dir nicht beigebracht. Und natürlich wachsen wir alle mit den gleichen Vorurteilen auf, mit den gleichen Bildern auf. Auch ich habe auch meine Vorurteile. Und gerade in der Medizin ist das natürlich ein Riesenproblem, wenn du gerade mit sehr, sehr vielen Menschen arbeiten musst und mit Vorurteilen zu kämpfen hast, ja, die natürlich jeder Mensch von uns halt hat. Ja. Und dann merkst du halt sehr schnell, dass du irgendwie anstößt. Ne? Dann kommt dann schon eine weiblich gelesene Person oder die Frau jetzt schon zum 10. Mal zu mir oder zu meinen Kollegen oder Kollegin und dann hörst du dann schon, die ist ja hysterisch, ja? Da ist sicher irgendein psychisches Problem, es kommt ja schon wieder daher. Ja? Oder dass man halt auch sagt, dass Menschen, die aus dem Mittelmeerraum kommen oder schwarze Menschen, dass die mit ihren Schmerzen übertreiben würden zum Beispiel. Da gibt es ja auch Terminen dafür, also der Morbus Mediterranus oder Morbus Bosporus, wie man das auch sagt in der Klinik. Ja, das sind alles Dinge, die mit sehr viel Vorurteilen behaftet sind. Und es ist nun mal so, dass wir als Frauen eigentlich sehr selten über unseren eigenen Körper bestimmen durften. Also wenn man die Geschichte zurückgeht, also schon in der Antike, zuerst war es die Kirche, die über unseren Körper bestimmt hat, dann waren es die Ehemänner, die über unseren Körper bestimmt hat, plus der Staat, der über unseren Körper bestimmt hat. Und wir haben eigentlich sehr, sehr lange nie über unseren Körper bestimmen dürfen. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Vorurteile auch entstanden. Ja? Mhm. Also die Hysterie, die kommt ja von wo? Ja? Oder dass man eben damals Frauen, wenn sie psychisch erkrankt waren, also wenn sie Schmerzen hatten oder ja, dass man sie dann sehr schnell auch in diese psychische Ecke dann auch gedrängt hat. Das ist auch etwas, was wir heute auch noch ganz oft und häufig sehen. Ja? Mhm. Und das sind halt Dinge, auch die Medizingeschichte zum Beispiel, die man halt auch im Studium lernen muss, weil damit werden Vorurteile einfach abgebaut. Ja? Vorurteile zum Beispiel auch wie bei schwarzen Menschen, dass man denkt, dass schwarze Menschen eine dickere Haut hätten, was de facto nicht stimmt. Haut ist Haut. Ja? Und das sind auch solche Vorurteile, die natürlich aus der Sklavenzeit noch kommen, ja? wo schwarze Menschen als Sklaven genutzt wurden und ausgebeutet wurden und man einfach damals gesagt hat, was natürlich den kolonialen Mächten sehr zugute gekommen ist, dass einfach schwarze Menschen gute Tiere sind sozusagen, die gut arbeiten können und stark sind und viele Muskeln haben. Und das sind alles solche Vorurteile, die weitergegeben worden sind und bis heute natürlich auch in unserem System ganz präsent sind. Ja? Mhm. Oder dass wir noch immer einen Robert Koch so hoch preisen und es ein Robert-Koch-Institut gibt. Ja? Aber dass der Robert Koch natürlich super viele tolle Errungenschaften geschaffen hat, ob das jetzt in der Mikrobiologie ist und was weiß ich was alles, ja. Aber dass das natürlich auf den Rücken von schwarzen Menschen passiert ist, damals eben als Deutschland noch ihre Kolonien hatte am afrikanischen Kontinent, das bespricht niemand. Ja? Mhm. Dass da ganz, ganz viele Menschen eigentlich umgekommen sind für diese Wissenschaft, ja. Mhm. Sagt niemand. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das aufzeigt und auch sensibilisiert, weil daraus kann man dann auch wirklich eine ganzheitliche, gute Medizin auch anbieten und vor allem auch eine gleichberechtigte Medizin.
Mhm. Voll. Ja, und vielleicht auch dann, weil die Vorurteile beeinflussen, oder so wie du es jetzt erzählst, wahrscheinlich auch die Diagnosen, oder? Dass einfach Sachen verpasst werden.
Absolut. Ja. Absolut, weil man einfach mit diesen Vorurteilen und auch mit Rassismus einfach, ja, das natürlich dann auch deine Diagnosefindung oder Krankheitsbilderfindung einfach auch erschweren. Mhm. Ja, also da war auch letztens ein Fall zum Beispiel im Krankenhaus, wir wissen eh heute, ich glaube, das ist eh das Beispiel, was alle immer nutzen, dass Herzinfarkt bei Männern sich anders auswirken als bei Frauen. Also Herzinfarkt beim Mann, Brustschmerz strahlt aus in den linken Arm. Bei der Frau ist das überhaupt nicht so, bei der Frau meistens nicht, ja, sondern sie hat meistens eher unspezifische Symptome, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, ja. Kopfschmerzen, Übelkeit. Und da war auch beispielsweise ein Fall letztens, dass eine Dame mit Migrationsbiografie, die etwas älter war, auch nicht sehr gut Deutsch gesprochen hat, mhm. wo sie mit dem Sohn gekommen ist und der Sohn ihr gesagt hat, ja, sie hätte eben seit ein, zwei Tagen geht sie nicht so gut und Übelkeit und man das nicht als ernst genug angesehen mhm. hat. Ja? Die Dame dann nach Hause geschickt hat und dann sind sie wiedergekommen nach ein paar Stunden und man ähnlich ein EKG gemacht hat und gesehen hat, okay, mhm. die Frau hat eigentlich einen Herzinfarkt. Ja. Ja. Und das sind alles solche Dinge, die natürlich unsere Diagnosefindung und Therapiefindung natürlich beeinflussen. Und deshalb ist es wichtig, dass es gelehrt wird und aufgezeigt wird.
Mm, voll. Ja, es hört sich extrem wichtig an, ja. wie du das erzählst. Findet das schon statt? Also passiert da schon was in die Richtung oder hat sich da was verändert in den letzten Jahren, wenn du
also
auf das Thema schaust?
Sehr wenig. Also ich glaube, dass das der Bereich Gendermedizin, also dieses klassische Mann- und Frau-Trennung, dass das schon immer mehr in Bewusstsein kommt, dass man da auch mehr forciert, dass eben geforscht wird und dass eben nicht nur an männlichen Tieren geforscht wird, sondern auch an weiblichen Tieren geforscht wird und dass man schon mehr sieht, wie wichtig dieses Thema ist, weil mhm. wir einfach 50% mhm. der Weltbevölkerung mhm. ausmachen. Da sieht man, das habe ich schon das Gefühl, dass mehr getan wird oder aufgezeigt wird, aber was der Bereich diversitätssensible Medizin betrifft, habe ich noch sehr wenig das Gefühl, dass da was vorangeht. Ja? Mhm. Also zumindest im deutschsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum, also die meisten Studien, auf die ich mich berufe und so, ist auch meistens aus dem englischsprachigen Raum, weil da habe ich das Gefühl, ist schon viel mehr das Bewusstsein da, dass wir in einem rassistischen Gesundheitssystem leben.
Mhm. Ja. Ja, das Gefühl habe ich auch oft, dass das so abgetan wird, dass wir dieses Problem ja in Europa oder in Österreich ja. haben, weil so quasi wir haben ja keine typische Kolonialgeschichte. Ja. Und das bekomme ich auch ganz oft als Argument, wenn ich darüber spreche oder wenn ich sage, das ist wichtig, sich mit dem ja. Thema zu beschäftigen.
Ja.
Also voll.
Ja, absolut. Und ich meine, ja, es stimmt schon, dass Österreich keine Kolonien hat am afrikanischen Kontinent, am asiatischen haben sie, glaube ich, kurz eine gehabt, aber nur ganz kurz. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wollten sie ja trotzdem Kolonien haben, erstens. Und zweitens hat auch Österreich trotzdem von den Kolonien profitiert. Mhm. Weil, wenn man sich das anschaut, schwarze Menschen waren schon im 17. Jahrhundert da als Sklaven. Ja, die einfach aus dem Sklavenmarkt von Spanien oder Portugal gebracht worden sind oder die halt durch die osmanische Kriege einfach gekommen sind. Ja. Und das ist gerade für Adelige oder die Bürgerlichen sehr hoch angesehen war einen schwarzen Mohren zu haben als Sklaven. Ja. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele alte Bilder, wo man einfach sieht, wo immer so ein schwarzer Sklave da steht. Ja. Und dass das gerade in diesen bürgerlichen oder adeligen, dass das sehr hoch angesehen wurde, einen Schwarzen zu haben. Ja. Mhm. Und das ist auch so ein Teil der Geschichte, den wir immer gerne verdecken. Aber auch Österreich hat an den Kolonien profitiert, wie alle anderen Länder auch.
Mhm. Ja, absolut. Mhm. Mhm. Da du ja selber auch in der Politik tätig warst, hast du da ein bisschen Einblick.
Ja.
Einerseits die Frage, was kann denn Politik da tun? Oder passiert da auch schon was in der Politik, um da Aufmerksamkeit zu verschieben oder zum Beispiel eben in der Ausbildung was zu verändern oder so?
Also ich sehe auf jeden Fall, dass Gendermedizin in der Politik angekommen ist. Also ich habe da schon das Gefühl, also von allen Parteien, dass er schon angekommen ist, aber natürlich das klassische Mann-Frau-Trennung. Ja? Mhm. Also nicht die Zwischentöne sozusagen, dass das schon angekommen ist, aber wir haben natürlich die unterschiedlichen Parteien, egal welche Nuance, und das habe ich jetzt wirklich auch sehr stark gesehen selber in den letzten Jahren, dass, wenn es um Rassismus geht, eigentlich alle, ich würde nicht sagen gleich, da würde ich sehr bitter klingen, aber ich würde sagen, dass jeder mit seinen Abstufungen das Thema nicht als wichtig ansieht. Mhm. Ja? Und dass natürlich jeder in seinen Abstufungen natürlich auch nicht die Brisanz einfach sieht, dass man was tun müsste. Und geschweige denn, dass man seine eigenen Rassismen auch aufarbeiten muss und sich ansehen muss. Also da gibt es schon noch sehr viel zu tun. Und da habe ich schon gesehen in der Politik, dass da noch nicht so wirklich der Wille da ist. Im Gegenteil, es geht ja alles eher so in eine andere Richtung, als wie es eigentlich gehen sollte.
Ja. Wie war das für dich jetzt die letzten Jahre in der Politik selbst zu sein?
Es war sehr nervenaufreibend. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin sehr naiv da reingegangen in die Politik, sehr ja, naiv. Ich dachte eigentlich, da wird kein Rassismus geben, da wird es keinen Sexismus geben, da wird alles Happy Peppy sein. Ich werde Leute finden, die alle das Gleiche so sehen werden wie ich oder so ungefähr so sehen werden wie ich. Und habe aber dann mit den Jahren, ich war doch 14 Jahre, einfach gesehen, dass das sehr viel mit Macht zu tun hat und dass, wenn es um Macht geht, es auch sehr schier werden kann. Mhm. Ja, also einerseits Macht kann was Gutes sein, man kann wirklich schöne Dinge auch damit machen und gute Gesetze und sich wirklich für die Leute auch einsetzen und das auch wirklich nutzen. Mhm. Aber natürlich kann man es auch anders nutzen und das habe ich halt schon gesehen, dass Menschen sich da auch sehr stark verändern und man muss ein gewisser Typ sein, um in der Politik auch überleben zu können. Mhm. Ein sehr strategischer Typ. Mhm. Und das ist nicht so einfach.
Mhm. Mhm. Ja, das glaube ich.
Ja.
Ja, voll. Ich finde es trotzdem total beeindruckend, wie du dich auch positioniert hast. Also ich habe es von außen wieder auf Social Media verfolgt.
Ja.
Und was ich so spannend gefunden habe, was ich nicht bei allen PolitikerInnen immer so wahrnehme, ist dieses... Du warst Politikerin, aber trotzdem hast du dich auch aktivistisch auch geäußert. Also ja. Du hast einfach immer wieder Stellung bezogen und zwar sehr klar. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil Danke. Natürlich man sich damit auch sehr rauswagt oder halt auch angreifbar macht für alle möglichen, für Lob, aber halt auch Kritik.
Ja.
So.
Ja.
Genau, also vielleicht auch da mal Danke irgendwie dafür.
Das Vielen Dank.
Total schön. Genau, ja.
Ja, und das, das war halt... auch nicht einfach. Also ich habe es immer gemacht und habe es halt natürlich so gut wie möglich und um mir auch selber irgendwie auch treu zu bleiben. Aber das haben natürlich nicht viele Leute innerhalb der Partei natürlich auch nicht so gut gesehen, ne? Weil es dann oft auch, ich sage was anderes, als wie es eigentlich die Position ist. Und das hat es mir halt auch nicht leichter gemacht, ja. Aber ich hätte sonst nicht weitermachen können oder hätte schon viel früher aufgehört, wenn ich das nicht gemacht hätte, weil das hätte dann einfach nicht meinem Ideal entsprochen. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es immer darum, also deshalb bin ich in die Politik gegangen, weil es mir darum ging, einfach für die Menschen da zu sein und das wirklich zu sein. Und natürlich ist das normal in der Politik. Jeder hat seine Gruppe oder seine Lobby, für die man sich einsetzt. Natürlich, ich hatte auch meine Lobby für die Leute, die ich mich eingesetzt habe. Aber das waren die Leute, die mir ihre Stimme gegeben haben. Und das habe ich schon sehr ernst genommen, weil wenn dann jemand wirklich deinen Namen hinschreibt und dich wählt, dann bedeutet das was. Und ich habe gewusst, zwar ich werde jetzt nicht die Welt verändern können, aber zumindest das, was ich in meiner Macht machen kann, dass ich das zumindest machen kann. Und wenn das heißt, dass ich mich zumindest nur äußere, dann habe ich mich zumindest geäußert. Und, und das war mir schon wichtig, weil... Im Endeffekt habe ich mir immer gedacht, es sind diese Menschen, die mich dort reingeholt haben und nicht die Partei, die mich reingeholt hat, sondern das waren die Menschen, die mich gewählt haben.
Wenn du, also ich habe gerade so zwei Fragen im Kopf, vielleicht schaffe ich mal mit einer. Was sind für dich so jetzt die nächsten Schritte, wie du dich weiter einsetzen willst für deine Themen? Also so quasi jetzt bist du nicht mehr in der Politik tätig, aber es gibt ja vielleicht noch andere Möglichkeiten, die du nutzen kannst, um irgendwie das voranzutreiben.
Also ich hoffe, dass, also ich bleibe auf jeden Fall Aktivistin, das war ich immer. Und das ist ja auch, von dort bin ich ja auch gekommen sozusagen. Und das werde ich natürlich auch weiterhin bleiben. Aber ich habe das Gefühl, dass man von der Außenseite, zumindest für mich, besser kämpfen kann, als wie von der Innenseite, weil ich nicht denselben Weg gegangen bin, wie die Politik hingegangen ist. Also ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber ich glaube, dass ich von außen... besser mit den Menschen gehen kann, als wie von drinnen. Mhm. Für das war ich einfach zu sehr alleine. Also es hat einfach nicht genügend Lobby innerhalb für mich gegeben, damit ich einfach sagen kann, okay, gut, ich kann das, was ich von außen mitnehme, richtig mit einer Lobby drinnen auch verbinden. Das ging fast gar nicht. Ja. Und deshalb glaube ich, es habe ich mich auch entschlossen aufzuhören und das wieder von draußen zu machen und von draußen einfach zu pushen. Und dass das für mich einfacher, also einfacher ist ja das falsche Wort, aber es nicht einfacher, sondern es der Ort ist, der mir mehr Kraft gibt, als wie es drinnen ist. Das hat mir drinnen mich einfach mehr Energie gekostet, als wie es mir Energie, also Kraft gegeben hat. Und von draußen habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, da kann ich atmen, da habe ich die Kraft, das funktioniert. Ja. Und deshalb möchte ich gern so einen Frauengesundheitsverein machen, der sich halt so mit Gendermedizin und diversitätssensibler Medizin beschäftigt. Also wir haben uns auch jetzt schon gegründet, aber wir sind noch am Vorbereiten. Unser Verein wird heißen Made in Unity. Und wir wollen einerseits die Bevölkerung sensibilisieren, andererseits mit Experten und Expertinnen aber auch so Foren schaffen, wo man sich austauschen kann und einfach auch die Expertise weitergeben kann. Mhm. Und aber auch Kampagnen schaffen. Also ich sehe das, also ich habe das Gefühl, dass wir Frauen oder weiblich gelesene Personen diejenigen sind, die diese Welt verändern können. Mhm. Und ich habe das Gefühl, auch das 8. März, es ist immer alles so das Gleiche. Und ja, wir gehen halt da die Demo und es ist nie divers und es ist immer das Gleiche. Und ich sehe oder fühle, oder keine Ahnung, bin halt ich, dass ich mir denke, wir könnten so viele von uns einfach auf die Straße gehen, aber so viele von uns werden gar nicht angesprochen. Mhm. Und ich würde mir wünschen für nächstes Jahr, dass wir dann wirklich einen 8. März auf die Beine stellen, der wirklich inklusiv ist und divers ist und viele Frauen von uns mitnimmt. Weil wenn ich mir denke, meine Mutter zum Beispiel wäre sicher jemand, den man für sowas begeistern könnte, aber alleine die Sprache davon versteht sie ja nicht einmal. Und geht dann auch nicht mit natürlich, weil sie gar nicht versteht, um was es geht. Mhm. Und ich glaube, so müsste man das mal runterbrechen und es müsste so sein, dass es wirklich viele Frauen mitnimmt und ich glaube gerade diese Verbindung mit Gesundheit und ich bin immer schon eine Person gewesen, die eher mit Frauen gerne arbeitet und auch das Frauen-Empowerment macht, das ist einfach mein Ding, das war ich schon immer, da habe ich mir gedacht, dass sowas eigentlich für mich gut wäre und das Richtige wäre und dann könnte ich auch auf der Straße und trotzdem ja, was Neues aufbauen, neue Strukturen aufbauen.
Schön. Bin gespannt, was da noch kommt bei euch. Nächstes Jahr beim 8. März.
Ja.
Voll, cool. Die andere Frage, die ich hatte, war, wenn wir eben jetzt so denken, eben diesen medizinischen Bereich und irgendwie das inklusiver zu gestalten, was wären so Maßnahmen, die du dir wünschen würdest, die da umgesetzt werden?
Also ich glaube, wir müssten mal ganz, ganz basic in der Bildung beginnen. Also es ist überhaupt nicht basic, aber mit basic meine ich in der Elementarbildung eigentlich schon. Mhm. Man müsste eigentlich schon im Kindergarten beginnen, wirklich die Kinder darauf so zu sensibilisieren, auf die unterschiedlichen marginalisierten Gruppen, ob das jetzt Queerness heißt, ob das jetzt für schwarze Personen, POC-Personen etc. etc., alle mal auch Menschen mit Behinderungen, das kommt ja auch nie vor. Ja? Also, dass man mal Sensibilisierung auch bei der Jugend beginnt, ja? Also schon im Kindergarten, auch dieses genderspezifische, Bub muss das, Mädchen muss das und all diese Dinge, ja? Dass man da eigentlich schon ansetzen müsste. Und natürlich auch, dass man Pädagoginnen und dann weitere Stufen natürlich auch ausbilden muss. Also es muss einfach in der Ausbildung schon mit einfließen, weil wenn man es nicht lernt, dann kann man es nicht anwenden. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, eben bei den Pädagoginnen anzusetzen und da also auch wirklich in die Ausbildung mit reinzunehmen. Ja, ich glaube, das wäre so der wichtigste Faktor. Und ich glaube, damit kann man dann wirklich die nächste Generation auch wirklich gezielt darauf sensibilisieren und eine Veränderung auch hervorrufen. Und dann denke ich, dass auch wichtig wäre, auf jeden Fall die Wissenschaft. Weil die Wissenschaft, ich meine, wir brauchen Daten, wir brauchen Zahlen. Und die Wissenschaft müsste halt auch wirklich an Frauen forschen. Ja? Auch wenn wir einen Zyklus haben, trotzdem machen wir 50% dieser Bevölkerung aus. Und das muss halt auch in der Forschung drinnen sein. Und das passiert einfach noch viel zu wenig. Ja? Weil wir wissen im Endeffekt ja auch nicht, wie sich bei manchen Medikamente, bei manchen wissen wir es ja schon, aber bei manchen wissen wir noch immer nicht, wie sich die Medikamente, die Nebenwirkungen oder Wirkungen bei Frauen auswirken. Ja, gebe ich der Person eigentlich zu viel oder gebe ich ihr zu wenig? Ja, was passiert dann? Und das wissen wir eigentlich gar nicht, weil es bei ganz wenigen Medikamenten eigentlich erforscht ist, wie diese Nebenwirkungen sind. Mhm. Ja. Oder zum Beispiel bei Corona-Zeiten hätte man das so schön einfach die Daten in Frauen und Männer teilen können. Ja. Wurde auch kaum gemacht. Mhm. Ja. Und gerade jetzt in dieser Zeit. Ja. Also ich glaube, dass die Wissenschaft auch ganz, ganz viel machen müsste. Und wir bräuchten auch für die Betroffenen ob das jetzt weiblich gelesene Personen sind oder Menschen mit Migrationsbiografie oder Menschen mit Behinderungen, wie auch immer, die unterschiedlichen marginalisierten Gruppen, bräuchte man auch Orte, wo sie einfach auch ihre Dinge deponieren können, wenn einfach Dinge nicht richtig gelaufen sind, gerade in diesem Krankenhaus-Setting. Ja? Mhm. Da hat man so oft einfach diese Hierarchie mit dem weißen Mantel und dann tschakke, 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 schnell, 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 dass die Leute oder Patientinnen einfach auch oft zu kurz kommen. Und ich glaube, dass es auch einfach wichtig wäre, einen Ort zu haben, wo sie hingehen können, ja? Und auch ihre Unmut einfach auch äußern können und wo das auch gesammelt wird. Ja? Mhm. Und das fehlt auch komplett. Und auch für das Personal, dass es auch irgendwo eine Stelle gibt, wo man einfach Supervision erhält oder auch die Dinge deponieren kann, die einem passieren. Ja. Mhm. Also ich glaube, das sind ganz viele Hebel und natürlich der oberste Hebel oder einer der wichtigsten Hebel ist die Politik. Ja,
ja das finde ich voll wichtige Punkte, nämlich auch also generell für die medizinische Ausbildung. Ich denke mir immer, so Maßnahmen, die für marginalisierte Gruppen sind oder halt für Inklusion, wirken sich ja auf alle Menschen immer aus. Ja. Und ich habe da letztens ein längeres Gespräch auch darüber geführt, was es brauchen würde, gerade so auch in dieser Arbeit im Krankenhaus oder mit Menschen in der Betreuung, weil ich habe die letzten Jahre viele Erfahrungen jetzt in dem Zahnbereich gemacht und hatte ein sehr negatives Beispiel und ein sehr positives Beispiel. Ja. Und es hat für mich einen extremen Unterschied auch im Heilungsprozess gemacht, wie mit mir umgegangen wurde und wie ernst ich genommen werde und ob mir zugehört wird.
Ja.
Und das war tatsächlich faszinierend für mich. Also ich bin dann ein bisschen aus meinem Opferding raus und war mehr in dieser Neugierde und war so, wow, urspannend, was die Unterschiede sind.
Ja.
Voll, also ich glaube, da kann sich viel verändern.
Das glaube ich auch. Ich meine, wir haben ein gutes System, auf jeden Fall, aber da geht noch. Ja? Mhm. Da kann man schon noch einiges machen. Ja.
Schön, cool. Dann würde ich dir gerne die Frage des Podcasts stellen. Du darfst jetzt natürlich auch gerne viel, viel breiter als Gesundheit denken.
Ja.
Und zwar, wie stellst du dir eine lebenswerte und gerechte Welt für uns alle vor?
Oh mein Gott, da fragt man die richtige Person. Also, da müsste man so viele Dinge, also ich würde mir eine Welt vorstellen, wo einfach alle die gleichen Chancen bekommen, weil ich einfach so oft eben diese Chancenungerechtigkeit einfach sehe, die mich extrem wütend macht, wo ich einfach merke, dass gewisse Leute aufgrund von Bildung, aufgrund von wo man geboren wurde, aufgrund wie viel Geld man hat, einfach bessere Chancen haben, dass man ein Mann ist, bessere Chancen hat, wenn man weiß ist, bessere Chancen hat. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir eine Welt erschaffen, die größtenteils Chancengerechtigkeit für alle Menschen bietet, weil mit Chancen kannst du dir ein gutes Leben erschaffen, wenn du die Chancen und Möglichkeiten hast. Und so viele Menschen haben diese Möglichkeit gar nicht, weil sie eben irgendwo geboren sind und eben nicht diese Chancen haben. Schwarz sind, POC sind, queer sind, Menschen mit Behinderungen, gerade marginalisierte Gruppen. Also ich glaube, Chancengerechtigkeit ist etwas ganz Wichtiges. Und ja, ich glaube, das können wir zumindest versuchen, in unseren Kreisen zumindest zu schaffen, so gut es geht. Wirklich eine soziale Gerechtigkeit zu schaffen.
Mhm. Was wären da für dich wichtige Schritte, die da passieren müssten?
Also man müsste auf jeden Fall auch in der Bildung ansetzen, weil ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele Kinder auch hier, also gerade auch hier, nicht die gleichen Chancen haben von Anfang an nicht, weil einfach jedes Kind mit seinem eigenen Backel kommt, mit seinem eigenen Rucksack, mit seinen eigenen Sternen. Und es bis jetzt noch immer noch nicht so ist, dass es in der Schule für alle gleich ist. Ja, weil manche kommen halt mit einem schwierigeren Rucksack, wo sie einfach viel mehr brauchen, vielleicht Sozialarbeiterinnen brauchen, vielleicht Physiotherapie brauchen, vielleicht Psychologin brauchen, ja, aber eigentlich die Schule ihnen das gar nicht bietet, sondern es eigentlich nach diesem normalen Schema abläuft oder ADHS haben oder wie auch immer, ja. Und ja, ich glaube, dass das ganz wichtig wäre, eine Bildung mal zu beginnen für die nächste Generation. Weil wir haben einfach jetzt eine ganz riesengroße Generation, gerade in Wien, mit Menschen mit Migrationsbiografie, so junge Kids, die sich eigentlich nicht oder kaum abgeholt fühlen und auch nicht als Teil dieser Gesellschaft fühlen. Und das ist halt schon ein Riesenproblem, weil wir dann einfach dadurch es mehr forcieren, dass es eben so Parallelgesellschaften entstehen.
Ja.
Mhm, also Chancengerechtigkeit.
Chancengerechtigkeit, schön. Cool. Ja, danke dir.
Sehr, sehr gerne. War sehr angenehm. Dankeschön.
Freut mich. Danke für deine Zeit und deine Gedanken.
Gerne, sehr, sehr gerne.
Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinasstimme.at/vorstellungskraft-podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.